Herzlich willkommen zurück mit einer neuen Folge von We Believe in G. Ja, wir wollten eigentlich letzte Woche am Freitag eine Sondersendung aufnehmen. Dafür müssen wir uns entschuldigen. Es hat leider aus technischen Gründen nicht funktioniert. Aber deswegen sind wir jetzt heute Abend für euch hier. Und ja, wir haben ein total verrücktes Wochenende hinter uns. Der NFL Draft 2024 ist Geschichte. Die Giants haben neue Spieler ausgewählt. Die Giants waren hier in Deutschland und wir werden euch jetzt darüber ein wenig berichten. Wenn ich sage wir, das heißt, dass ich nicht alleine bin. Bei mir ist heute wieder zu Gast der David. Hallo David.
Grüße euch.
Und wir beide haben heute Abend noch einen Special Guest für euch. Und zwar, es hat zwar bei RTL nicht ganz gereicht für den Superfan, aber bei uns ist er definitiv unser NFL-Superfan. Herzlich willkommen, Chris von The Chris Cave.
Moin. Erstmal vielen lieben Dank für das ganz große Kompliment. Freut mich natürlich zu hören.
Schön, dass ihr beiden da seid. Ja, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ein wildes Wochenende ist vorüber. Der NFL-Draft 2022 ist in den Geschichtsbüchern. Ich denke, wir können, das kann man im Vorfeld ruhig schon mal sagen, wir können alle mit dem Draft der Giants sehr, sehr zufrieden sein. Und ja, wir haben alle ein sehr, sehr wahnsinniges, aufregendes Wochenende hinter uns. Und ich denke, da könnt ihr Jungs schon mal ein bisschen was darüber erzählen, auf jeden Fall.
Absolut. Wir hatten es ja vielleicht für den einen oder anderen, der aufmerksam zugehört hat, schon so ein bisschen angeteasert in der letzten Folge, dass, wo wir ja vorausgesagt haben, dass der 107. Pick in dem diesjährigen Draft ein ganz besonderer Pick werden wird. Und das wurde ja auch, nämlich jeder, der den Draft aufmerksam verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass wir den Pick live aus München und zwar zusammen mit Big Blue Germany, Brandon London und New York Giants All-Time Receiver Amani Toomer live aus München quasi announced haben, lief über den Game Pass, man konnte uns sehen und war ein unglaublich mega Tag, aufregend. Wir haben echt eine coole Zeit verbracht. Brandon London, den wir jetzt schon zum dritten Mal getroffen haben, nach London, nach dem letzten Jahr in New York und zusätzlich natürlich mit Amani Toomer, war, glaube ich, für uns alle ein absolutes Highlight. Und dass wir mal in die Situation kommen würden, ich denke, jeder hat so ein bisschen die Historie mitverfolgt, dass wir wirklich mit den Giants jetzt live einen Draftpick aus München announcen können, hätte, glaube ich, keiner von uns vor ein paar Monaten noch gedacht. Und war einfach phänomenal. Hat mega Spaß gemacht, gerade die Jungs von Big Blue Germany wieder zusammenzubekommen. Also dass halt wirklich ein paar Jungs dabei waren. Ich glaube, wir waren 25 in der Zahl und einige wieder getroffen, einige wieder gesehen nach längerer Zeit. Neue Leute, neue Mitstreiter von Big Blue Germany kennengelernt am Samstag und war einfach ein mega Wochenende in München. Und ich denke, dass die Stimmung auch so ein bisschen rüberkam. Der ein oder andere hat es ja vielleicht auch an dem Social-Media-Content gesehen, dass wir einfach unglaublich Spaß hatten. Amani Toomer, ein absolut cooler Typ. Brandon London sowieso, absolute Stimmungskanone. Ich glaube, jeder, der ihn auch so ein bisschen verfolgt, weiß, wie er so drauf ist. Wir haben einen super Abend mit ihm verbracht. Wir haben mittags angefangen, mit den Jungs zu proben. Haben insgesamt 4, 5 Proben durchgenommen für den Draft an sich. Und haben dann den Abend nochmal zusammen verbracht. Konnten mit denen nochmal in Ruhe sprechen. Toomer hat auch ein paar Sachen unterzeichnet. Und also hat Autogramme gegeben, stand für Fotos bereit, ein absolut cooler Typ, bodenständig. Für uns alle eine Legende, glaube ich, war wirklich eine Ehre, ihn da kennenlernen zu können. Und ja, also mir fehlen fast die Worte, obwohl ich jetzt schon viel gesagt habe, aber das war einfach ein wirklich mega geiles Wochenende.
Ja, es war einfach wahnsinnig. Also David und ich, wir hatten uns vor ein paar Monaten schon drüber unterhalten, was sind unsere Ziele, was sind unsere Wünsche oder auch Träume, gut gesagt, mit Big Blue Germany für die Zukunft, für die kommenden Jahre. Und da stand auf unserer Agenda so ganz unten, so an der Seite noch das Thema, ja, Draftpick in Deutschland verkünden, aber wirklich eigentlich noch ganz weit weg, nicht greifbar als Wunsch, als Traum. Und ja, als dann announced wurde, dass die Giants die deutschen Marktrechte hatten oder haben, wurde auf der Homepage der Giants ja schon so etwas durchklingen gelassen, dass ein Draftpick in Deutschland verkündet werden soll. Und ja, dass im Endeffekt dann wir wirklich hier mit ein paar Leuten die Chance hatten, da dabei zu sein, dass das ist ein Lifetime-Moment. Es war wirklich traumhaft. Also ich bin auch froh und dankbar, dass ich dabei sein durfte. Es war wirklich unglaublich. Es war ein richtig, richtig schöner Tag mit den Jungs, mit Brandon London, mit Armani Toomer, mit allen Leuten von Big Blue Germany, die dabei waren. Es war fantastisch gewesen. Also wirklich, ich bin da zum Teil wirklich noch sprachlos. Das kommt sehr, sehr selten vor. Es war ein richtig schöner Tag gewesen. Und wie gesagt, also da hätte vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, hätte noch niemand damit gerechnet. Jetzt haben wir die Chance gehabt. Ich denke, wir alle haben es gut gemacht. Und Chris war auch mit dabei. Und jetzt hören wir uns das Ganze einfach mal auch aus der Sicht von Chris an, der aus Sicht von Big Blue Germany als Member mit dabei war.
Ja, genau. Ich war auch mit am Start. Für mich war das auch einfach ein Riesenmoment, diese Chance zu haben, einfach mal bei so einer Pick-Verkündung dabei zu sein und dann auch hier in Deutschland, ist einfach riesig. Es hat einfach Spaß gemacht. Und wie David, auch schon gesagt hatte und du, Benny, die beiden waren so bodenständig, Tuma und Brandon London, die sind so herzlich gewesen. Es hat einfach riesen Spaß gemacht, der Tag. Die ganzen anderen Member, die mal persönlich kennenzulernen, ja, es waren einfach nur coole Leute da und es hat riesen Spaß gemacht.
Da gebe ich dir recht. Also, wo du gerade auch auf die Member gesprochen hast, ich denke an dieser Stelle mal ein riesiges Dankeschön an euch alle da draußen, denn das können wir ruhig sagen. Ohne euch alle, ohne euch Mitglieder von Big Blue Germany, ohne jedes einzelne Mitglied wäre das Ganze mit Sicherheit nicht möglich geworden. Also, was ihr mit uns gemeinsam die letzten Jahre hier erreicht habt und vorangebracht habt, das ist einfach unglaublich. Und ja, ich denke, das war für uns alle so eine kleine Belohnung, ein kleiner Meilenstein, würde ich schon fast sagen. Und da können wir auf jeden Fall alle gar gespannt sein, was da die nächsten Jahre auf jeden Fall noch kommen wird. Aber wie gesagt, an dieser Stelle von mir schon mal, vom gesamten Vorstand von Big Blue Germany, an euch alle da draußen ein riesiges Dankeschön. Ohne euch wäre also das Ganze definitiv mit Sicherheit nicht möglich gewesen.
Absolut,
Ja, einen
kann ich
kleinen.
nicht. Ja,
Du, David, oder ich? Mir ist das egal.
das.
Ja, so einen kleinen Teaser haben wir ja schon von Markus Kuhn am ersten Draft Day gekriegt, dass da eventuell im Sommer nochmal was hier nach Deutschland kommen wird, dass da nochmal, ja, eine riesen Überraschung auf uns warten wird.
Ja, absolut. Und ich wollte mich bloß nochmal Bennys Worten anschließen. Und zwar auch von mir ein Riesen-Shoutout an alle Member von Big Blue Germany. Wir haben auch mit vielen, vielen Leuten vor Ort nochmal gesprochen, die sich natürlich bei uns auch bedankt haben für die Organisation, gerade bei Domi bedankt haben, der natürlich da auch in einem sehr, sehr guten Austausch mit den Giants steht, dass wir das alles möglich gemacht haben, beziehungsweise dass wir das soweit geplant haben, organisiert haben. Aber dieses Dankeschön geben wir natürlich auch gerne, gerne zurück, genauso wie es Benny gesagt hat, an alle Member von Big Blue Germany, weil nur zusammen sind wir in diese Situation gekommen, dass die Giants ein Auge auf Deutschland geworfen haben, geschaut haben, okay, was passiert da? Da wächst ordentlich was zusammen. Und deswegen kann ich da auch nur noch mal mein absolutes Dankeschön, Shoutouts an alle Member von Big Blue Germany geben. Und vielleicht für diejenigen Zuhörer, die ganze Sache im Vorfeld nicht mitbekommen haben, weil das natürlich eine Sache war, die wir im Fanclub organisiert haben und sich fragen, okay, wie kann ich denn eventuell beim nächsten Mal dabei sein? Das sind genau die Sachen, die ich auch schon mal in einer anderen Folge kurz angesprochen hatte. Schreibt uns ruhig an. Also man denkt vielleicht immer die Social Media Gruppen, dass das Big Blue Germany ist. Natürlich ist das auch ein Teil von Big Blue Germany, aber der elementare Teil ist halt wirklich der Fanclub Big Blue Germany. Und wenn ihr da auch Mitglied werden wollt, dann schreibt uns da an. Schreibt den Benny an, schreibt mich an, schreibt den Gastner an. Und wir geben da gerne Auskunft, zeigen euch die Vorteile auf, was bietet euch der Fanclub an sich. Und vielleicht seid ihr da beim nächsten Mal auch dabei, weil ihr dann natürlich auch die Möglichkeit habt, so eine Information dann aus erster Hand mitzubekommen. Deswegen würde ich mich da in Zukunft auf jeden Fall auf Nachrichten freuen. Und wer Bock hat, genauso Big Blue Germany Member zu sein, meldet euch einfach.
Genau, da kann ich mich mit David anschließen. Also scheut euch nicht, uns einfach anzusprechen. Wie gesagt, ihr könnt es gerne über unsere Social-Media-Kanäle machen. Ihr könnt es gerne über jeden von uns einzeln direkt machen. Das ist gar kein Problem. Schreibt uns einfach an. Wir helfen euch da gerne. Wir stehen euch da gerne zur Hilfe bereit und freuen uns über jeden, der mit dabei ist. Aber jetzt haben wir über das Wochenende schon mal ein bisschen was erzählt, haben euch schon mal mitgenommen, was wir alles erlebt haben. Wie gesagt, es war für uns alle ein wirklich einmaliges Erlebnis. Aber jetzt kommen wir zu dem, warum das Wochenende eigentlich war, was passiert ist, und zwar der 2024 NFL Draft. Die Giants hatten 6 Picks insgesamt. Wir können im Vorfeld schon mal sagen, es hat keinen einzigen Trade gegeben bei den Giants. Alle 6 Picks wurden genauso genommen, wie sie im Vorfeld waren. Und meiner Meinung nach, das kann ich im Vorfeld, sage ich das auch schon mal, dass Brian Daboll und vor allem Joe Chain haben einen richtig guten Job gemacht. Wir hatten sehr, sehr viele Needs. Wir haben sehr, sehr viele Needs erfüllt. Und wir beginnen einfach mal mit unserem First-Round-Pick Nummer 6. Das war Malik Nabers, Wide Receiver von LSU. Endlich die Nummer 1 Anspielstation für Daniel Jones. Lange mussten wir drauf warten. Jetzt ist sie endlich da. Wide Receiver Malik Nabers von LSU. Da wird bei dem einen oder anderen gehen die Lampen an. LSU, genau, das ist das gleiche College, für das damals Odell Beckham Jr. gespielt hat. Also ich sag mal LSU und New York Giants. Das passt definitiv. Die College-Spiele von Malik Nabers mal kurz zusammengefasst. Er hat 38 Spiele gemacht, hat in diesen 38 Spielen 198 Receptions, hat insgesamt 3.003 Yards gefangen. Das ist ein Schnitt von 15,5 Yards. Das heißt, es bei jedem Ballgewinn von ihm oder bei jedem Fang war es definitiv ein First Down. Und dazu kommen auch noch 21 Touchdowns im College. Also das sind definitiv Zahlen, die sich gut lesen, die gut für uns sind. Und endlich hat Daniel Jones seine Nummer 1 Anspielstation.
Ja. Wir hatten ja uns oft über den Sixth Overall Pick unterhalten. Wen würden wir an sechster Stelle picken? Und da waren wir uns ja größtenteils alle einig, dass hier die Wahl auf einen Wide Receiver fallen sollte. Wir schwankten so ein bisschen hin und her. Am Anfang waren die Meinungen eher pro Malik Nabers, weil für uns alle klar war, dass Marvin Harrison Jr. an der 6 nicht mehr zu nehmen sein wird, dass er nicht mehr da sein wird. Genau, und anfangs waren wir alle auf Malik Nabers. Dann kam so ein bisschen der Name Rome Odunze nochmal mit ins Spiel, nachdem man sich da auch so mehr Tapes angeschaut hat, ein bisschen mehr mit dem beschäftigt hat. Ich bin auch am Samstag tatsächlich von einigen Membern gefragt worden, ob ich denn unglücklich bin mit dem Malik Nabers Pick. Meine Antwort darauf ganz klar: Ich bin überhaupt nicht unglücklich damit. Ich sehe Rome Odunze vielleicht einen Millimeter weiter vorne für das, was ich gerne gesehen hätte im Offenspiel bei den Giants. Hat für mich auch einen, sympathischeren Eindruck, hört sich vielleicht so ein bisschen übertrieben an, aber was so das Post-Interview anging. Aber Malik Nabers ist einfach ein Highlight-Player und jeder, der ihn dann nicht genommen hat, und deswegen soll man mich da auch überhaupt nicht falsch verstehen, bitte, also auch das sollte mich jemand in der Vergangenheit auch nicht falsch verstehen, ich bin absolut happy mit Malik Nabers. Malik Nabers ist ein Three-Level-Wide-Receiver, das heißt, anspielbar auf Short Routes, ist gefährlich im Midfield, ist aber auch ein Deep Threat, der dort für Big Plays immer gut ist, ist ein absolutes Yards-After-Catch-Monster, hat einen sehr, sehr guten Speed, ein gutes Route-Running und beherrscht quasi alle Wide-Receiver-Waffen beziehungsweise das komplette Wide-Receiver-Repertoire, was man mitbringen sollte, vom Stuttering, von Headshakes, von den Fakes, von den Fake-Routes, von Cuts, die er setzen kann, ist immer gut für eine Separation. Das heißt, er hat es ja auch schon gesagt, Malik Nabers, ihr werdet sehen, wenn der Quarterback den Ball hat, Malik Nabers wird open sein. Das nehme ich ihm nach seinem Tape auch definitiv ab. Also, dass er da auf jeden Fall in der Lage ist, eine gute Separation zu erzielen. Hat sehr, sehr gute Hände, ist variabel im Slot einsetzbar, wird in der NFL, denke ich, aber auch als Outside-Receiver eingesetzt. Hat so ein bisschen tatsächlich auch die Körpermaße von Odell Beckham Jr., ist 2 Zentimeter kleiner, aber an sich von der Figur her sehr, sehr ähnlich. Und ich denke einfach, warum die Wahl auf Malik Nabers gefallen ist von Joe Schön gegenüber Rome Odunze, ist halt vielleicht der Punkt, dass man sich nicht darauf verlassen wollte, dass Daniel Jones in der Lage ist, die Big Plays zu machen, sondern dass man sagt, man gibt den Ball Malik Nabers, der halt wirklich als Yards-After-Catch-Monster bekannt ist und der dann eher in der Lage ist, immer für einen Big Play gut zu sein. Also der dann wirklich nochmal, sobald er den Ball gefangen hat, in der Lage ist, nochmal 10, 15, 20 Yards danach zu machen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Ansatz von Shane war. Diese Big Play-Moments nicht unbedingt nur bei DJ zu belassen, sondern wirklich in die Hände von Malik Nabers zu geben. Also ich bin absolut happy damit. Ich habe mir einen Wide Receiver gewünscht, eine Waffe für Daniel Jones gewünscht. Die ist da mit Malik Nabers. Ich hoffe, dass er auch diesen Vorschusslorbeeren, die er jetzt bekommt, auch gerecht wird. Denke aber schon, weil er wirklich ein grandioses Upside einfach mitbringt und ich freue mich auf ihn. Denke, dass wir da wieder ein sehr, sehr entertainendes Wide Receiver Game hoffentlich in Zukunft sehen werden. Und vor allen Dingen ist es ein Pick in die Zukunft für die nächsten 4 Jahre Minimum. Denke ich, dass wir da einen sehr, sehr starken Wide Receiver sowohl outside als auch im Slot haben werden, der genau auch das Offense Scheme so ein bisschen matcht, wo man sagt, man kann den Wide Receiver so ein bisschen schieben und bin darauf sehr, sehr gespannt und freue mich darauf tatsächlich sehr.
Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur bei David mit anschließen. Ich schätze, dass wir wirklich in dem Pick einen super Wide Right Receiver gekriegt haben und halt, wie David auch schon sagt, dass er wirklich Outside Slot spielen kann, dass er halt nicht auf irgendeine Position halt, ja, extrem fokussiert ist. Also, dass wir den überall einsetzen können. Auf dem College hat er ja zu 55% im Slot gespielt, 45% Outside. Ich denke, wir werden da Riesenspaß mit ihm haben. Er ist sehr schnell auf seinem Topspeed, ist sehr quick. Ja.
Ja, genau, gebe ich euch definitiv recht. Auch die Giants haben ja gepostet, wir haben endlich unseren Playmaker. Und wie David schon gesagt hat, also die Giants gehen darauf, dass das nicht mehr Daniel Jones derjenige ist, der die Big Plays macht, sondern dass wir endlich einen Receiver haben, der dafür zuständig ist. Und ja, wir können ehrlich sein, seit Odell Beckham Jr. weg ist, war das nicht mehr der Fall. Denn von den Receivern konnte keiner mehr die Lücke von Odell füllen. Auch auf der Tight End Position hat es leider nicht geklappt. So leid es mir tut, Evan Ingram konnte die Lücke nicht füllen. Von Darren Waller ist leider auch in der Richtung nichts gekommen. Und ja, umso schöner ist es jetzt, dass wir endlich da mit Malik Nabers eine neue Nummer 1 auf jeden Fall haben. Kommen wir zur zweiten Runde. Oder David,
Moment, Benny. Genau,
du hast noch
Moment.
was?
Richtig. Ich denke, eine ganz, ganz wichtige Information. Die meisten werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Vielleicht für die Dinge, die es noch nicht gehört haben, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Info. Wir hatten ja auch im Vorfeld immer so ein bisschen über die Thematik Quarterback gesprochen. Was passiert mit Daniel Jones? Will schön tatsächlich eventuell doch ein Quarterback im Draft nehmen. Es wäre fast gar nicht zu unserem Pick Nummer 6 mit Malik Nabers gekommen, weil wie sich nach der ersten Runde herausstellte, beziehungsweise wie man dann gehört hat und sich das dann wohl auch bestätigt hat, waren die Giants kurz davor, an Nummer 3 hoch zu traden, und zwar mit den Patriots. Was das Value war, was man dort angeboten hat, das erste Angebot war der Nummer 6 Pick dieses Jahr, dann unser Zweitrunden-Pick, die Nummer 47 und den 2025er First Rounder. Die Vikings haben sogar 3 First Rounder geboten, und zwar ihre beiden von diesem Jahr plus den 25er First Rounder. Und Shane hat dann in letzter Sekunde nochmal den 107. Pick nachgeschoben, also unseren Viertrunden-Pick, um halt wirklich nach vorne zu traden an die Nummer 3, um hier auf Drake May zu gehen. Das heißt, man wollte Drake May tatsächlich haben. Man hat da seinen zukünftigen Franchise-Quarterback gesehen. Man war sehr, sehr überzeugt von ihm, dass man hier, wie gesagt, auch durchaus einen, denke ich, ein großes Paket geschnürt hat, um nach vorne zu traden an Nummer 3. Letztendlich, wie man so gehört hat, war derjenige, also es wäre auch fast angenommen werden, zumindest oder angenommen worden, zumindest waren die Patriots bereit, das Package anzunehmen. Und Robert Kraft war wohl derjenige, der sein Veto eingelegt hat und gesagt hat, nein, machen wir nicht. Wir picken hier auf jeden Fall Drake May. Sonst, denke ich, könnte man davon ausgehen, dass wir an Nummer 3 hoch gegangen wären und hier Drake May gepickt hätten. Die Alternative dazu war natürlich JJ McCarthy. Ich persönlich bin froh, dass Shane hier tatsächlich wahrscheinlich genau dasselbe oder dasselbe Value in ihm gesehen hat, was wir gesehen haben, und zwar, dass er nicht unbedingt derjenige Quarterback gewesen ist, den wir hier hätten an Pick Nummer 6 nehmen sollen, weil JJ McCarthy ist, glaube ich, nicht der Quarterback, um den man einen Roster aufbaut, sondern eher mit ihm zusammen vielleicht einen Roster aufbaut. So wie es die, also da haben die Vikings, die ihn ja tatsächlich dann auch genommen haben, bessere Möglichkeiten in meinen Augen. Da sind wir noch einen Schritt dahinter von den Giants und bin da froh, dass man gesagt hat, okay, JJ McCarthy ist jetzt nicht unsere B-Lösung und wir picken ihn, sondern dann gehen wir halt eher die Richtung und sagen, wir bilden halt erstmal unser Roster weiter. packen uns die Waffen rein, investieren die Picks vernünftig und schauen dann eventuell später oder auf einem anderen Weg nochmal nach einem Quarterback. Wer weiß, vielleicht hatte man auch in den späteren Runden den einen oder anderen noch im Auge. Da ist ja so einiges passiert in der Quarterback-Klasse bis Pick 12. Und ja, kann deswegen nur schön auch da meinen absoluten Respekt zollen, dass er hier nicht den Trigger gepullt hat, nicht überreagiert hat, ruhig geblieben ist und dann gesagt hat, okay, wenn wir halt Drake May nicht bekommen, was ja für mich auch einer der beiden einzigen Quarterbacks war, die so diesen Franchise-Quarterback-Stempel gerecht werden würden in Zukunft wahrscheinlich, oder zumindest ist da die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Und dann lieber gesagt hat, okay, wir gehen am Pick Nummer 6 mit Malik Nabers und holen uns hier dann einen ganz, ganz oder eine ganz, ganz wichtige Waffe für die Zukunft.
Bin Ja,
ich
für mich wäre
vollkommen bei
das
dir.
auch, wenn der einzigste Quarterback gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, den können wir nehmen. Aber ich muss sagen, ich bin auch echt froh drum, dass wir jetzt auch nicht in der zweiten Runde noch zusätzlichen Quarterback geholt haben. Weil wenn wir uns einen Quarterback holen, dann sollte es wirklich feststehen, dass er ja unser Franchise-Quarterback wird. Klar, wenn du dich verliebst und sagst, pass auf, wir finden da einen in der zweiten Runde, dann sollte man das auf jeden Fall machen, aber wenn man einfach nur einen holt, um irgendwie quasi einen Konkurrenzkampf gegen Daniel Jones auszurufen, ist das für mich die falsche Lösung gewesen, sondern man hätte, wenn wirklich einen nehmen sollen, wo man sich dann hundertprozentig sicher gewesen wäre, der kann unser Franchise-Quarterback werden.
Ganz, ganz genau. Und was wir hier auch noch sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen verraten können, ist, dass Tommy DeVito definitiv bei den Giants einen sehr, sehr hohen Stand hat. Also das konnten wir bei Brandon London, auch bei Amani Toomer, also so ein bisschen durch die Zeilen durchlesen. Also auch als Nummer 3 Quarterback ist Tommy DeVito sehr, sehr anerkannt bei den Giants. Und mal schauen, vielleicht wird er auch nicht die Nummer 3 bleiben, sondern könnte auch die Nummer 2 sein. Also da warten wir mal ab, was geschieht, ob Daniel Jones rechtzeitig auch wieder fit ist. Vielleicht gehen wir auch die ersten beiden Spiele, die ersten drei Spiele mit Tommy DeVito ins Rennen, mit True Luck. Aber da sind wir einfach mal gespannt. Kommen nun zurück zum Draft, zur zweiten Runde. Nach der letzten Saison hat uns leider unser ehemaliger Safety Xavier McKinney verlassen, der nun bei den Green Bay Packers ist. In der zweiten Runde mit dem 47. Pick, den haben wir von den Seahawks bekommen für Leonard Williams, haben die Giants, ja, meiner Meinung nach den Number One Safety des Drafts gedraftet. Shoutout an Gastner, der hat die beiden ersten Picks richtig announced letzte Woche hier. Also Round 2, Pick Nummer 47, Tyler Nubin, Safety von Minnesota. Der Junge hat im College 48 Spiele absolviert, dabei 143 Solo-Tackles, 2 Sacks, 13 Interceptions und 3 Forced Fumbles. Also für den Safety sind da definitiv richtig, richtig gute Werte. Meiner Meinung nach können wir da auf jeden Fall Xavier McKinney 1 zu 1 damit ersetzen. Haben es wirklich gepackt, an 47 noch den Nummer 1 Safety von Bird zu nehmen. Ja, so ein kleiner Reach, dass er da wirklich noch da ist. Also bei einigen Big Boards war an 47 schon definitiv nicht mehr da. Letzte Woche beim Mockdraft vom Gastner, da war er noch da gewesen, der hat ihn genommen und hatte da wirklich ein richtig gutes Näschen. Und da bin ich ganz ehrlich, also mit dem Pick in der zweiten Runde, ich hatte ja gehofft, dass es Defensive Tackle von Clemson, Rook Orororo wird. Der ging leider schon an 35, was heißt leider, für den Jungen freut es mich riesig, weil ich finde, er ist ein absolutes Talent. Er ging an 35 schon zu den Falcons, die dafür hochgetradet sind. Glückwunsch dafür an die Falcons, aber kommen wir zurück zu unserer Nummer. Tyler Nubin, bin ich sehr, sehr zufrieden damit, denn damit haben wir definitiv einen richtig guten Spieler zu uns genommen.
Auf jeden Fall. Und erstmal natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Also auch da mein Glückwunsch an Gastner, der die ersten beiden Runden tatsächlich komplett richtig getippt und gepickt hat in unserem Mock Draft. Das muss man auf jeden Fall auch mal aussprechen, dass er da ein sehr, sehr gutes Näschen dafür hatte. Und Tyler Nubin, auf jeden Fall, ja, First Graded Safety laut PFF. Ich hatte ja in meinem Mock Draft hier Max Melton von der Rutgers University, weil Tyler Nubin in meinem Mock Draft auch schon nicht mehr da war. Ich hatte ja dann Safety andersweitig nochmal adressiert, aber bin hier auch absolut happy mit dem Pick. Also man hat ganz klar gesehen, dass Joe Schoen am zweiten Tag die Secondary adressiert hat, in erster Linie jetzt mit unserem neuen Safety Tyler Nubin, und ist ein auch sehr, sehr athletischer Corner, ein absoluter Ballhawk, hat eine ja, es ist ein Single High und Split Zone Safety, also ist da auch sehr, sehr variabel, sehr athletisch, vorausschauend. Also er kann die Plays des Quarterbacks so ein bisschen vorausahnen, ist sich da auch nicht zu schade, wenn er denn so ein Näschen dafür hat, wo der Ball hingehen könnte, da auch komplett das Feld nochmal runterzukommen, um die Route einfach nochmal zu crossen, um den Ball dort abzufangen, ist für mich ein sehr, sehr guter Ersatz für McKinney tatsächlich. Für mich ein ganz klarer Day-One-Starter und ist nicht nur ein guter Coverage-Safety, sondern auch ein sehr, sehr guter Run-Stopper. Also auch das ähnelt so ein bisschen dem der Spielweise von Xavier McKinney. Und gerade im Bereich als Run-Stopper hat er mir sehr, sehr imponiert, weil er hat hier tatsächlich auch die Aggressivität und die Tackle-Technik, nenne ich es mal, beziehungsweise die Herangehensweise, dass er da auch sehr hartnäckig ist und durchaus aggressiv zur Sache geht, dass er hier schon dem einen oder anderen Linebacker tatsächlich Konkurrenz macht, in der Art und Weise, wie er den Run-Stop, wie er in den Tackle reingeht. Und bin da sehr, sehr zufrieden mit dem Pick an Nummer 47 und freue mich hier auf unsere neue Verstärkung auf der Position des Safeties für die neue Saison mit Tyler Nubin und erwarte mir da auf jeden Fall auch eine ganze Menge von ihm.
Ja, ich glaube, wir haben da wirklich einen super Safety noch gefunden. Im College hat er viel tief gespielt, kann aber auch mal in der Box spielen, wie David auch schon sagt, ist auch sehr, sehr gut gegen den Run. Mir ist er zwischendurch etwas zu aggressiv, dass er da auch mal sein Gap öffnet und dass er an der Stelle dann wieder fehlt. Ihm fehlt so ein bisschen der Topspeed, finde ich. Wenn man mal Man gegen Man spielt, da fehlt auch ein bisschen was. Aber was er halt echt gut hat, ist Ballskills, ne? Also der hat die ein oder andere Interception geholt. Und wie David auch schon gesagt hat, er ahnt hier und da mal ein Play voraus und dirigiert auch seine Teammates und guckt, wo dass sie passend stehen. Ich glaube, da werden wir echt einen guten Leader auf den Platz kriegen.
Definitiv, definitiv. Wie gesagt, allein schon die Interception Rate mit 13 Interceptions am College, das ist schon als Safety, denke ich mal, das spricht für sich auf jeden Fall. Und auch die Tackles, die Sacks, da, ich denke, da wird man auf jeden Fall eine sehr gute Option gezogen haben.
Ja, weil
Komm.
sowohl sorry, dass ich kurz unterbreche, die 13 Interceptions von ihm und die 207 Tackles sind College-Rekord tatsächlich an seinem College. Also,
Okay,
denke ich, das
gut,
spricht auch für sich.
da bist du sogar noch besser informiert als ich. Sehr gut, sehr gut. Also das untermauert das Ganze noch etwas mehr. Und ja, das freut uns alle auf jeden Fall. Kommen wir zur dritten Runde. Der 70. Pick. Wir haben noch ein Need, und zwar der Need des Cornerbacks. Es steht ja immer noch nicht, steht genau fest, ob er Dory Jackson einen neuen Vertrag bekommt. Der ist immerhin noch weiterhin Free Agent. Und deswegen hat Joe Shane da auf jeden Fall reagiert. An Nummer 70 in der dritten Runde mit True Phillips, Cornerback von Kentucky, hat da überwiegend wahrscheinlich im Slot auch gespielt. 38 Spiele, 55 Solo-Tackles, leider kein Sack und keine Interception, aber 10 Pass-Deflections und dennoch ganz solide Werte für einen Slot-Cornerback. Und auf jeden Fall, das Need wurde gefüllt, wobei ich sagen würde, auf der Cornerback-Position können wir in der Free Agency immer noch bisschen was nachlegen.
Ja, weil interessant erstmal hier bei Andrew Phillips ist gerade die Tatsache, was so mit Adoree Jackson passiert, weil Andrew Phillips wird in der nächsten Saison höchstwahrscheinlich die Rückennummer 22 tragen, was ja die alte Nummer von Adoree Jackson ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Fingerzeig ist, was die Zukunft von Adoree Jackson angeht, aber man kann ja hier vielleicht schon mal sich das ein oder andere denken. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass da vielleicht auch nochmal eine Vertragsverlängerung mit Adoree ansteht, weil ich denke, dass wir trotz des Picks immer noch jede Hilfe auf Cornerback benötigen und gebrauchen können. Hier vielleicht auch nochmal meine Einschätzung zum Pick Nummer 70, Andrew Phillips, dem Cornerback von Kentucky. Er ist ein Slot-Cornerback, kann aber auch Outside spielen, also ist da auch sehr, sehr variabel. Ist ein Physical Player, also geht da auch sehr, sehr hart zur Sache, durchaus ein aggressiver Spieler. Hat einen guten Longspeed, das heißt, er kann eine Route auch sehr, sehr lange mitgehen und sehr, sehr lange verfolgen und das ohne vom Tempo her langsamer zu werden. Ist sehr erfahren in Zone Coverage, was ja höchstwahrscheinlich auch das neue Scheme unseres neuen Defensiv-Coordinators werden wird. Lässt aber hier tatsächlich sehr, sehr viele Catches zu. Also seine Stats, was Zone Coverage angeht, sind jetzt nicht unbedingt die besten. Ist auch noch verbesserungsfähig im Tackling, obwohl er halt sehr hart spielt und sehr hart und aggressiv zur Sache geht. Aber auch hier, finde ich, fehlt ihm nochmal das ein oder andere Mal der richtige Winkel oder die richtige Herangehensweise, was die Tackles angeht. Und Joe Shane hat sich ja auch schon geoutet bzw. committed, was so die Rolle von Andrew Phillips zukünftig bei uns werden wird. Er wird hauptsächlich als Nickel Corner spielen. Das bedeutet, dass halt Flott und Banks dann eher auf den Außen zum Einsatz kommen, in Rotation, vielleicht dann noch mit Trey Hawkins. Was ich mir als letzten Satz noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich zufrieden bin, also dass das für mich durchaus eine Bereicherung des Cornerback-Rosters ist. Aber der letzte Satz ist bei mir, ich hoffe immer noch auf weitere Verstärkungen, sei es jetzt eventuell durch einen undrafted Corner, beziehungsweise auch einen Corner nach den Teamcuts, den wir eventuell noch unter Vertrag nehmen können. Wie gesagt, das Fragezeichen auch noch, was passiert mit Adoree Jackson, was ist da so der Plan eventuell dahinter oder plant man zukünftig gar nicht mehr mit ihm? Eine gute Verpflichtung, bin gespannt drauf. Variabel in seinem Spielstil, also Slot und Outside, oder ist dort als Slot und Outside Cornerback einsetzbar. Wenn ich es graden würde, würde der Pick von mir einen B- bekommen, weil ich habe dann noch ein, zwei Spieler auf dem Board gehabt, die ich in Runde 3 vielleicht eher gesehen habe, aber ich verstehe natürlich die Herangehensweise von Joe Schön, dass er gesagt hat, okay, an Tag 2, in Runde 2 und 3 adressiere ich die Secondary, und das hat er mit den beiden Picks auf jeden Fall getan.
Ja, ich schätze, dass er so ein Cornerback für die Zukunft ist, weil er noch auch nicht so viel Spielerfahrung gesammelt hat. Und das merkt man auch, wie du ja schon sagtest, in der Coverage. Ja, verliert er ganz gerne mal seine Spieler, wenn die bei ihm durch die Zone laufen. Und guckt nicht, dass sie halt mit übergeben werden. Und das fehlt mir zwischendurch auch mal, so wie du auch schon sagtest. Ja, und die Spielzeit halt, ne? Er hat die Erfahrung fehlt. Er ist 17 schnellster im Korn, auf dem Combine gewesen. Also bringt da schon ein bisschen Speed mit. Körperlicher Spieler auf jeden Fall auch. Ja, ich schätze aber, dass er erst noch ein bisschen Erfahrung sammeln muss und eher was für die Zukunft ist und dass wir uns auf jeden Fall jetzt nochmal im Free Agent Markt ja, verstärken sollten auf Cornerback.
Genau. Oder auch bei den Undrafted Free Agents, da werden wir nachher noch kurz drauf kommen. Ich persönlich hoffe immer noch, dass wir einen Deal mit Adoree Jackson bekommen, weil ich sage auch, die Erfahrung von Adoree, die hilft uns auf jeden Fall weiter, denn an der Seite von Trey Banks kann es definitiv nicht schaden, wenn noch ein erfahrener Cornerback dabei ist. Kommen wir zur vierten Runde. Unserem Pick hier aus Deutschland. Hätte ich vorher gar nicht damit gerechnet, dass wir so früh die Position draften, hatte wahrscheinlich niemand von uns auf dem Schirm gehabt. Lässt uns alle darauf spekulieren, dass Darren Waller wahrscheinlich retiren wird. Es gibt immer noch nichts Genaues. Es gibt Gerüchte in die eine, es gibt Gerüchte in die andere Richtung. Spielt er noch eine Saison, hört er auf. Joe Shane hat gesagt, er will sich da nicht drauf festleben, sondern er geht seinen Weg. Und deswegen haben die Giants mit dem 107. Pick in der vierten Runde live aus München Theo Johnson, Tight End von Penn State, gepickt. Der Junge hat 44 Spiele auf dem College, 77 Receptions, 938 Yards. Das sind 12,2 Yards im Schnitt und 12 Touchdowns. Was mich aber am meisten bei seinem Tape bewundert hat, ist, dass der Junge ist schnell, der Junge hat sehr, sehr sichere Hände, das muss man gleich sagen, aber der Junge kann auch verdammt richtig gut blocken. Also das war auf seinem Highlight-Tape, neben den Catches, neben der Schnelligkeit, die er hat, aber das Blocking, wie er dafür für seinen Running Back bei Penn State oder für seine Receiver-Kollegen geblockt hat, das war für mich nochmal ein ganz anderes Level. Also zusammen mit Daniel Bellinger, der für mich in der Liga einer der besten blockenden Tight Ends ist, was man gerade in den letzten 2 Jahren für Saquon Barkley gemerkt hat, wenn Bellinger auf dem Platz ist, macht Barkley über 100 Yards. Wenn Bellinger nicht auf dem Platz steht, kommt Barkley nicht an die 100 Yards ran, weil einfach da vorne ein Vorblocker fehlt. Und ja, mit Theo Johnson da jetzt einen weiteren Tight End zu haben, der gut catchen kann, der gute Routes läuft, der vor allem richtig gut blocken kann, da hat Joe Shane in der vierten Runde definitiv einen Ass aus dem Ärmel gezaubert.
Ja, bei vielen auf dem Board auch tatsächlich der zweite Tight End gewesen, nach Brock Bowers. kann man sich halt streiten, ob zweiter oder dritter Tight End, je nachdem, bei welchem Beatwriter oder Experten man aufs Big Board schaut. Wie kann man Theo Johnson beschreiben? Er hat die perfekte Tight End Size, hat eine unglaubliche Athletik. Nur mal da kurz, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Er hat einen 9,92er Score von 10 im Athletic Score. Also, das ist schon unfassbar, das ist unglaublich. Er stretcht das Field vertikal, also hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Route Running in dem Punkt. Kommt zu einer guten Separation, hat sehr gute Hände, wie Benny schon gesagt hat, hat ein sehr, sehr gutes Blocking, also hat eine sehr, sehr gute Blocking-Technik, die vielleicht noch ein bisschen im Ansatz ausbaufähig ist, aber man sieht, dass da auf jeden Fall wirklich eine Menge Potenzial hintersteckt. Und das, was mir so ein bisschen bei ihm aufgefallen ist, er wirkt für mich noch so, er weiß noch nicht so richtig mit seiner Athletik und mit seiner, ich sag mal, Physis, die er mitbringt, noch nicht so richtig zu 100% anzufangen. Also ich glaube, mit einem richtigen Coaching geht da noch eine ganze Menge. Also er hat für mich auch ein riesiges Upside. Und wenn ich ihn so vergleichen müsste, gerade weil er so eine classy Tight End Physis einfach mitbringt, sowohl von der Größe, also er ist 6'6 groß, das ist selbst für einen Tight End schon sehr groß auf jeden Fall. Und ich würde ihn so ein bisschen als Mix aus, ja, aus goldenen Tight End Zeiten, aus goldenen Giants Tight End Zeiten, nämlich mit Mark Barrow und Darren Waller Light. So daran erinnert er mich so ein bisschen. Wäre natürlich ein super Ersatz dafür, wenn Darren Waller jetzt tatsächlich retiren würde. Und wenn man sich dem Jungen annimmt, ihm ein gutes Coaching vorgibt, ihm einfach noch ein paar wichtige Sachen mit auf den Weg gibt, dann denke ich, könnte Theo Johnson da wirklich eine sehr, sehr gute Verstärkung für uns werden und ist für mich ein Draft Grade mit A-, ganz klar. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man die Position so früh adressiert, aber er war halt noch da, also viele hatten ihn auch schon eine Runde vorher und mit Theo Johnson, da verspreche ich mir zukünftig auf jeden Fall eine ganze Menge. Hab schon gesagt, er bringt mega Upside mit und bin da wirklich gespannt, da seine Entwicklung zu verfolgen. Und natürlich auch aus dem Hintergrund heraus, dass wir diesen Pick aus München live announcen durften. Deswegen hat man noch mehr ein Auge auf ihn. Aber mal unabhängig davon, also ich glaube, dass er wirklich eine sehr, sehr gute Verstärkung für unser Thailand-Roster ist. Und ja, verspreche mir da auf jeden Fall eine Menge zukünftig.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube auch, dass wir da den perfekten Fit getroffen haben in der vierten Runde noch. Er ist der größte und schwerste Tight End gewesen in dieser Draft Class. War im Combine sogar der zweitschnellste Tight End. Was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist, wenn er mal ein paar Cuts macht beim Laufen. Er ist ja manchmal ein bisschen zu schwerfällig. Er bringt auf jeden Fall die Athletik mit. Ist auch stark gegen Pass beim Pass-Blocking und Running-Blocking. Was aber noch ein bisschen ausbaufähig ist, ne? Und wie David schon sagt, mit ein bisschen Coaching kann aus ihm auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Tight End werden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was wir auch noch sagen können ist, ich sag mal gerade so, das Thema Tight End war bei uns hier drüben ja gar nicht so richtig zum Thema gewesen. Aber am ganzen Tag über Brandon London, Shoutout an ihn, hat da immer so ein bisschen durch die Blumen durchklingen lassen. Ja, Tight End ist so wirklich eine Position, die bei den Giants ganz, ganz oben auf dem Board steht. Und ich weiß, mittags bei der ersten Probe, als es darum ging, ja, das erste Mal den Pick zu proben, natürlich, klar, wusste da keiner, was kommt. Und Brandon hat da schon so ein bisschen gesagt, ja, er rechnet stark damit, dass wir in der vierten Runde, dass ein Tight End gedraftet wird, weil es eigentlich passt, auch gerade mit der ganzen Sache mit Darren Waller. Und ja, da haben wir hier scheinbar alle gar ein bisschen, waren wir alle gar ein bisschen blauäugig. Die Giants wussten da scheinbar genau, was sie machen, hatten genaue Vorstellungen. Und ich denke, dass da Theo Johnson bei einigen schon sehr, sehr hoch im Board war. Ja, endlich wieder ein junger Tight End noch für uns, für mich als riesengroßer Evan Ingram-Fan. Ich bin sehr gespannt drauf, aber ich kann auch schon mal predikten, dass, wenn es dieses Jahr nach New York geht, wird es definitiv ein Trikot geben, wo hinten drauf Johnson steht, weil wenn wir den Jungen hier bei uns announcen, dann soll der Junge auch von uns hier aus Deutschland definitiv alle Unterstützung bekommen, die er bekommen kann. Denn ja, das war für uns definitiv, es ist für uns alle, wird es auf jeden Fall ein ganz besonderer Spieler sein, egal in welche Richtung es nachher wird bei den Giants, ob es Top oder Flop wird. Wir hoffen natürlich das Beste für ihn, aber hier aus Deutschland wird er von uns allen definitiv 100% wird er alles hinter ihm stehen.
Absolut, da bekommt er, ja, bekommt er den vollen Support von uns. Und mit dem Jersey schließe ich mich definitiv an dann in New York. Und ich finde halt jetzt im Nachgang den Pick an sich auch durchaus logisch. Also mal
abgesehen
von der Situation um Darren Waller, wie man da jetzt auch gehört hat, ist ja wohl das, was da so privat passiert ist, viel mit seiner Scheidung zu tun hat. Deswegen kann man das vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, warum er da sich noch nicht ganz sicher ist, ob er retired, ob er weiterspielt. Wie gesagt, das können wir aber auch aus der Ferne auch nicht beurteilen. Für mich ist es halt einfach ein sehr, sehr gutes Adjustment zu unserem Tight-End-Roster, was wir eh schon haben. Wir haben uns in der Free Agency schon verstärkt. Wir haben Jack Stoll geholt, wir haben Manhurts geholt, was eigentlich klassische Blocking-Tight-Ends sind. Wir haben Bellinger, wir haben Cager noch so. Und da, denke ich, passt Theo Johnson einfach von seinen Anlagen sehr, sehr gut rein, dass er halt auch so ein klassischer Receiving-Tight-End werden kann oder sein kann, der aber halt zusätzlich auch noch starke Blocking-Skills mitbringt und denke, dass das durchaus mit dem Jungen auch was werden kann.
Genau. Genau. Dann kommen wir zur fünften Runde. Pick Nummer 166, den haben wir von den Panthers bekommen. Ursprünglich war der Pick den 49ers, dann ging er zu den Panthers, dann ging er im Zuge des Brian Burns-Deals ging er zu uns. Und ich bin da jetzt ganz ehrlich und ich predikte da jetzt was. An Pick Nummer 166 haben die Giants einen absoluten Steal gelandet. Nämlich Running Back von Purdue, Tyron Tracy Jr., 61 Spiele am College, 146 Rushing Attempts, davon 947 Yards gemacht, 6,5 Yards im Schnitt, 10 Touchdowns. Aber jetzt kommt das, was die Statistik, die für mich einfach der absolute Wahnsinn ist. Zudem noch 113 Receptions für 1201 Yards, das sind 10,6 Yards im Schnitt und 5 Touchdowns. Also ich bin ehrlich, vor dem Draft hatte ich den Jungen gar nicht auf dem Board, gar nicht auf dem Zettel gehabt. Hab mir jetzt nach dem Draft seine Statistik angesehen, hab mir seine Highlight-Videos angesehen und bin total überrascht, bin geflasht, dass ich bin aber auch von mir selber enttäuscht, dass ich den Jungen gar nicht auf dem Board hatte. Der war aber bei vielen Big Boards gar nicht drauf. Und bin total überwältigt, also in der fünften Runde so einen Stil zu bekommen, weil die Werte sind einfach der Wahnsinn und auch die Videos überzeugen mich vollkommen. Und umso froher bin ich, dass wir den Running Back uns geschnappt haben. Also wie gesagt, nochmal zur Zusammenfassung, Round 5, der 166. Pick, Tyron Tracy Jr., Running Back von Purdue.
Vielleicht zur Entschuldigung, warum man ihn nicht auf dem Schirm hatte. Der war auf den meisten Big Boards, also wenn er überhaupt aufgeführt wurde, zwischen Platz 18 und 22 irgendwo zu finden. Also ich glaube, die wenigsten von uns haben so weit und so tief in die Running Back Klasse geschaut, damit man ihn irgendwo auf dem Schirm haben könnte. Ich bin bei Benny auf jeden Fall, was die Statistik angeht, natürlich gerade die Receiving-Statistik, vielleicht da auch als Hintergrund. Tyron Tracy ist eigentlich ein gelernter Wide Receiver, hat 4 Jahre als Wide Receiver gespielt, kam von Iowa, ist dort auch schon immer so ein bisschen bekniet worden, den Wechsel auf Running Back zu vollziehen, das hat er immer abgelehnt, ist dann zu Purdue gewechselt, hat dort auch die erste Season als Wide Receiver gespielt und jetzt erst in der letzten Saison ist er dann auf Running Back gewechselt und wusste dort halt gleich zu überzeugen, natürlich gerade mit dem Skillset, was er als gelernter Wide Receiver mitbringt. Er ist, ja, hat natürlich gute Receiving Skills, hat sehr, sehr schnelle Cuts, die er mitbringt, bringt auch eine gute Athletik mit, ist sehr, sehr agil in seinem Laufstil. Noch eine andere Statistik, die ich vielleicht nochmal ergänzend hinzufügen möchte, gerade was so Missed Tackles angeht, wird er unter den Top 5 Running Backs im Land geführt. Also auch das, denke ich, durchaus eine Statistik, die sich sehen lassen kann. Ich bin aber tatsächlich noch gespannt auf seine Rolle, die er bei uns bringen könnte, beziehungsweise die man so für ihn vorsieht, wenn er denn bei uns das Running Back Roster so ein bisschen verstärkt. Er macht uns natürlich viel, viel variabler im Backfield, also ist vielleicht auch so ein Running Back Typ, der uns so ein bisschen gefehlt hat. Singletary kann natürlich auch fangen, aber ich glaube, mit der Frequenz, die einen Tracy mitbringen kann, der halt einfach ein gelernter Wide Receiver ist und dadurch natürlich auch sehr, sehr sichere Hände mitbringt. Ich bin gespannt, wie man ihn sieht. Ich denke, dass er eventuell in vielen, vielen verschiedenen Situationen sehr, sehr multivariabel eingesetzt werden kann. Durchaus auch als Wide Receiver denkbar, natürlich vorrangig als Running Back. Aber auch hier denke ich, dass man eine Rolle im Special Team für ihn vorsieht. Gerade nach, mit den neuen Special Teams oder Kickoff-Regeln. Und da, ja, lasse ich mich gerne überraschen, wie Coach Dable bzw. auch unser neuer Special Teams Coordinator ihn dort einsetzt und bin gespannt, was ja, er mit aufs Feld packen kann.
Ich glaube, wir haben da echt einen richtig guten Fit gelandet an der Position. Er war am Combine der achtschnellste Running Back. Wie ihr schon gesagt habt, war er Right Receiver. Daher hat er auch einen super, ja, kann super catchen, hat einen super Route Running, kann auch mal tief gehen. Was halt fehlt, ist halt auch mal das Blocking. Da ist er jetzt nicht so gut. Ist, wie gesagt, hat auch erst ein Jahr als Running Back gespielt. Kann auch in den Special Teams spielen als Returner und ich schätze, da werden wir auf jeden Fall eine riesen Menge Spaß mit haben, als kleine Geheimwaffe.
Ja, gerade auch als Returner kann er definitiv eingesetzt werden. Was diese Saison sowieso. Also, wir haben ja auch mit Gunnar Olszewski jemanden, der returnen kann. Ich denke mal, so variabel, wie wir aktuell da stehen, gerade auf der Returning-Position, standen wir schon lange nicht mehr. Auf jeden Fall, denke ich, brauchen wir uns diese Saison, hatten wir auch schon seit Olszewski da ist, keine Sorgen zu machen, ob unser Returner den Ball fumbelt oder einen Muffpunt gibt. Und umso besser ist es, dass wir da auf jeden Fall immer variabler auftreten können.
Absolut, also McKenzie haben wir ja auch noch. Also man merkt schon, dass man sich da auch breiter und variabler aufstellen möchte, was so das Special Team angeht. Und ich meine sogar, dass unser Special Teams Coordinator oder zumindest ein Assistant Coach von ihm mit in dem West East Game vor Ort war und ihn mitgecoacht hat, dass das wahrscheinlich auch nochmal so einen ausschlaggebenden Punkt ja, mitgegeben hat, dass man ihn hier gepickt hat und vielleicht auch ein genaueres Auge und ein genaues Augenmerk da auf ihn geworfen hat.
Genau, stimmt. Isaiah McKenzie ist auch noch da. Der wurde ja in der Free Agency gesigned. Und ja, da haben wir definitiv, stehen wir da besser da als die letzten Jahre. Kommen wir zu unserem letzten Draft-Pick, Runde 6, auf der Position 183. Kommt von der Uni, ja, die durfte ich schon mal selber besuchen. Die UCLA in LA ist ein Wahnsinnsgelände dort. Also ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr mal in LA seid und die Chance habt, das Gelände der UCLA zu besuchen, dann nehmt es wahr, macht es. Es ist einfach wahnsinnig riesig. Es ist ein ganz anderes Feeling dort. Also nutzt das aus. Und die Giants haben an der 183 Linebacker Darius Muasao gedraftet. Ich hatte ja schon in meinem Mockdraft letzte Woche gesagt, ja, auf der Linebacker-Position können wir noch ein bisschen nachlegen, dass wir da neben Okereke und McFadden noch einen dritten Mann dabei bekommen. Jetzt haben wir hier einen geholt. Ich würde mal sagen, ja, das ist so ein Little oder so ein kleiner Blake Martinez, 62 Spieler am College, 260 Tackles, 40 Tackle for Loss, 5 Interceptions, 16,5 Sacks, 6 Forced Fumbles, 4 Fumble Recoveries. Also für einen Linebacker eigentlich richtig, richtig gute Werte. Und auch von den Tackles her, wie gesagt, erinnert er mich so eine kleine Tackle-Maschine an einen Blake Martinez. Und ich denke, der Junge hat ganz schönes Potenzial, in den nächsten Jahren da hinter Okereke und McFadden heranzuwachsen. Und unser Linebacker-Core sollte damit eigentlich gefüllt sein dann.
War tatsächlich auch meine ja, erste Idee, die ich so hatte, wo ich mir seine Stats angeschaut habe. Dann nochmal ein, zwei Sachen auf Tape angeschaut von ihm. Und man merkt sofort, dass er sehr, sehr gute Tackling-Skills einfach an der Line of Scrimmage mitbringt. Da ist er sehr, sehr stark, hat eine sehr, sehr starke Tackling-Technik, die er dort anwendet. Wenn es in Richtung Coverage geht, dann ist er eher der Typ für Short-Zone-Coverage. Er hat nämlich so ein bisschen Lack an Movement-Skills, was er mitbringt, gerade in Man-Coverage. Ist aber an sich eigentlich ein solider Linebacker, der wahrscheinlich auch am Anfang eher seine Rolle im Special Team finden wird. Sicherlich auch einige Snaps in ja, Rotation, entweder an der Seite von Okereke oder beziehungsweise auch, wenn man Okereke mal ein bisschen Verschnaufpause geben möchte, dass er auch hier als klassischer Mike Linebacker für ihn ein paar Snaps nehmen könnte. Also auch da bin ich gespannt und ja. Hab da jetzt noch nicht so große Erwartungshaltung an ihn, aber durchaus ein starker Linebacker, was Tackling angeht. Hält Rekorde, was seine College-Zeit in Hawaii angeht. bevor er dann transferiert ist. Also ich bin gespannt und lasse mich da gerne überraschen, habe da jetzt aber noch nicht so die große Erwartungshaltung und denke, dass er, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich erstmal sein Fit im Special Team finden wird.
Ja, ich glaube, wir haben da auch ja für die Breite im Roster einen okayen Mittellinebacker gefunden. Er spielt sehr körperlich, hat einen großen Drang zum Ball auch, ist sehr explosiv. Was ihm fehlt, ist so ein bisschen die Endgeschwindigkeit, wenn er wirklich mal ins Man Coverage geht. Ja, sonst hat er halt eine gute Spielerkenntnis und was mir ein bisschen aufgefallen ist, dass er hier und da mal ein paar Tackles verfehlt hat.
Da gebe ich euch recht. Was ich aber positiv herausheben will, ist es definitiv ein Linebacker, der covern kann. Aber gerade auf der Linebacker-Position haben wir im Notfall ja auch noch unsere Allzweckwaffe, die auch noch auf die Linebacker-Position vorgeschoben werden kann. Unsere berühmte Nummer 19. Da sind wir ja auch dieses Jahr wieder gespannt. Aber ich denke mal, wenn wir den ganzen Draft resümieren, wenn ich eine Note geben würde, würde ich Joe Schoen ein B-Plus geben, also eine 2-Plus, denn ich bin zufrieden mit dem Draft. Alle Needs, die wir hatten, wurden definitiv gefüllt. Wir sind das einzigste oder das erste Team seit 2016, das durch den Draft gegangen ist, ohne die Position des O-Liners oder D-Liners zu draften. Ja, D-Liner war ja mein Wunsch noch gewesen, aber im Endeffekt sind wir auf der Position durch die Free Agency gut besetzt. O-Line haben wir auch schon besetzt gehabt, auf jeden Fall. Aber wenn ich den ganzen Draft resümieren würde, bin ich sehr zufrieden. Also ich kann da den Jungs nichts vorwerfen und würde definitiv eine gute Note dafür vergeben.
Absolut. Wir haben es ja mit den Mock-Drafts auch so ein bisschen predicted. Die Hauptneeds sind angegangen worden. Wir haben ja alle so ein bisschen den Need gesehen in der Secondary. Das heißt, wir haben einen neuen Safety adressiert, wir haben einen neuen Cornerback, wir haben einen neuen Wide Receiver, wir haben auch einen Running Back, auch wenn ein bisschen später oder ein ganz anderer Name, als den wir so ein bisschen auf dem Board hatten. Aber durchaus da auch eine gewisse, ja, also eine Sache mitbringt, auf die man gespannt sein kann, wie die denn uns weiterhilft, beziehungsweise wie sie denn fittet in unserem Scheme. Und deswegen denke ich, haben wir das auch in unserem Mock Draft gut predicted. Es waren die klar erkennbaren Needs, die Shane hier auch angegangen ist. Und mit unserem Linebacker, beziehungsweise mit unserem Tight End, das sehe ich so ein bisschen als Bonus-Picks in die Zukunft, wo man halt schauen muss, wohin die Reise geht. Und auch ich würde dem ganzen Draft das Grade von B+, also 2+ geben. Und was so in Sachen O-Line, beziehungsweise D-Line passiert, hatten wir ja auch schon gesagt, dass ich jetzt nicht unbedingt geschockt wäre, wenn wir gerade die Position der O-Line nicht im Draft adressieren, sondern uns da vielleicht noch ein bisschen andersweitig umschauen. Wir haben da größtenteils schon viel in der Free Agency gemacht. Wir haben noch zwei ja, ehemalige Draft Picks im Roster, beziehungsweise natürlich auch noch einen First Rounder mit Evan Neal, wo man halt schauen muss, wo da die Zukunft ist. Wir haben mit Schmitz einen Center, den wir letztes Jahr gedraftet haben. Natürlich unser Star-O-Liner Andrew Thomas, der die linke Seite dicht macht. Also die Needs der O-Line haben wir in der Free Agency adressiert. Sicherlich gibt es da nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen was in die Tiefe zu machen, was undrafted ja, Rookies angeht, beziehungsweise was man auch nochmal, wo man nochmal die Teamcuts abwarten muss, ob da eventuell noch der ein oder andere fällt, den man sich dann nochmal ja, snacken könnte. Und bin da gespannt. D-Line haben wir ja auch in der Free Agency mit Tyler Davis adressiert. Also auch da haben wir ja durchaus jetzt vier Guys in der Interior D-Line, wo man schauen muss, die auf jeden Fall in Rotation spielen können. Und Brian Burns natürlich und Kayvon Thibodeaux, die dann die Edge besetzen. Und ja, bin da gespannt, wie unser neues Defense Scheme auf jeden Fall aussieht, beziehungsweise was denn da eventuell noch in den nächsten Wochen passieren könnte. Und selbst wenn nichts passiert, denke ich, sind wir zumindest in den meisten Mannschaftsteilen so solide aufgestellt, dass man auch sagen könnte, okay, wir gehen damit erstmal in die Season und schauen, was man eventuell noch bis zur Trade Deadline machen könnte.
Ja, ich bin eigentlich auch so ganz zufrieden mit dem Draft. Ich würde den ganzen Draft auch so eine 2 Plus geben. Ich schätze mal, dass wir jetzt uns auf jeden Fall nochmal verstärken werden, nach den ersten Cuts, die in der Saison passieren, dass wir dann halt ein bisschen auf Erfahrung in unserer O-Line setzen. Die O-Line, finde ich, haben wir auch sehr gut erstmal verbessert, jetzt in der Free Agent. Und ich schätze, dass da jetzt halt über ja, undrafted Rookies da noch ein bisschen was passiert. Wir haben ja schon den einen oder anderen geholt und dass auf jeden Fall nach den ersten Cuts in der Saison wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit erfahrenen Spielern verbreitern.
Genau, du sprichst die Cuts gerade an. Nach dem Draft wurden dann doch noch ein paar Spieler zu den Giants eingeladen oder auch gesigned in Anführungszeichen. Es wurden noch 22 Spieler eingeladen zu den Giants. Ich würde jetzt einfach mal die ganze durchzusprechen, das ist Quatsch. Ich lese die Liste einmal vor und dann sind wir damit eigentlich auch schon durch. Zum einen John Giles, Wide Receiver von West Florida, Jake Kubers, Offensive Tackle von North Dakota State. Marcellus Johnson, Offensive Tackle von Mizzou, Alex Johnson, Defensive Back von UCLA, Ayer Asante, Wide Receiver Wyoming, Casey Rogers, Defensive Tackle von Oregon, Ovie Ogoofu, Linebacker von LSU, Jude McEtamine, Kicker von Rutgers, der hat es natürlich nicht so weit dann zu den Giants. Und dann haben wir hier noch die Einladungen zu den Rookie-Tryouts, einmal JJ McAfee, Tight End von Southern Georgia, William Barnes, Offensive Line, North Carolina, Chris Ortman-Bell, Wide Receiver von Minnesota, Liam Thompson, Quarterback von Wabash, Jordan Porter, Wide Receiver von Connecticut. Dann haben wir noch Quay Drake, Linebacker von Jacksonville State. Dann haben wir noch Andrew White, Linebacker von Georgia Tech, Ben LaBrosse, Defensive Back von McGill, Kalen Gerwin, Defensive Back Kansas, Elijah Jadman, Defensive Tackle SMU, Drayton Pickering, Tight End, Montana State, JD Dublin, Offensive Line, Michigan State, Nick Martner, Wide Receiver von Auburn und last but not least, Chess Neal, Offensive Line von Florida Atlanta. Ich glaube, das ist sogar der Großcousin von Evan Neal. Da stand auch irgendwas im Raum. Auf jeden Fall haben die Giants neben ihren Draftpicks, haben sie da geschaut, dass sie auch noch weitere Jungs zu sich einladen zu den Rookie Camps. Und wie gesagt, Chris hat sich schon gesagt, dass es einige Cuts geben wird. Aber auch wenn beim Draft direkt O und D-Line nicht berücksichtigt wurde, haben die Giants im Nachgang dann noch doch noch geguckt, was übrig geblieben ist und haben das Ganze dann noch richtig gut sortiert auf jeden Fall.
Ja, man kann davon ausgehen, dass das Front Office da auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht hat. Deswegen wahrscheinlich auch die hohe Anzahl an Rookies, die man jetzt nochmal zu den Tryouts eingeladen hat, beziehungsweise die undrafted Rookies sich nochmal in die Facility geholt hat. Und dass da ja durchaus immer mal einer auffallen kann, der es dann wert ist zu sein, wissen wir ja an alle, an einen unserer ja, bekanntesten und Fan-Favorites, Victor Cruz. Also, dass da durchaus auch immer einer auffallen kann, um dann in Zukunft eine Rolle zu spielen, hat die Vergangenheit gezeigt. Und vielleicht ist er jetzt auch bei den ganzen Namen, die Benny gerade vorgelesen hat, vielleicht einer dabei, der uns wirklich einen Mehrwert für die Zukunft geben kann.
Auf jeden Fall. Also ich denke, wir alle hätten gegen den zweiten Victor Cruz, da hätte hier niemand Einwände. Allein auch schon als Fan-Favorite, da würde sich niemand gegen beschweren. Ja, soweit sind wir durch mit der Folge. Wir bedanken bei euch schon mal fürs Zuhören. Sind somit so ein bisschen das Wochenende durchgegangen, sind die Draft-Class durchgegangen. Und ja, ich kann euch schon mal allen ans Herz legen, behaltet in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen sämtliche Social-Media-Kanäle einfach mal im Blick, den von Big Blue Germany, den der Giants, den von Giants Deutschland. Ja, behaltet es im Blick. Vielleicht gibt es da in den nächsten Tagen neue Infos, neue Bilder, neue Videos. Wartet einfach mal ab, seid gespannt, was da passiert. Ich denke, wir werden euch da definitiv alle auf dem Laufenden halten. Ich verabschiede mich schon mal mit meinem berühmten Go Giants, Go Big Blue und gebe das Wort an meine Gäste ab.
Ja, also auch von mir nochmal vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch nochmal so ein paar Randinformationen gebracht über den Draft, gerade was auch nochmal so die Analyse anging über die einzelnen Spieler, die wir gepickt haben. Und auch da kann ich mich nur anschließen, behaltet Social Media im Auge, liked, kommentiert auch den Podcast hier, liked, kommentiert auf unseren Social Media Kanälen von Big Blue Germany. Und wie gesagt, wenn Fragen zum Fanclub sind, schreibt uns gerne an. Und vielleicht auch nochmal am Rande, liked auf jeden Fall und kommentiert auch ordentlich bei The Chris Cave über Instagram, ja, der ja heute mit bei unserer Runde dabei ist. Ja, Chris und ich kennen uns auch schon seit knapp 5 Jahren, glaube ich jetzt, Chris. Und wir beide frönen so dasselbe Hobby, unabhängig, dass wir uns natürlich über Big Blue Germany auch immer austauschen. Wir sind beides leidenschaftliche Collectible-Sammler von unterschriebenen New York Giants-Sachen und tauschen uns da auch immer sehr, sehr gerne aus. Und im Gegensatz zu mir zeigt Chris, was er hat, nämlich über seinen Social-Media-Kanal. Deswegen schaut er gerne bei The Chris K vorbei. Und ich denke, die letzten Worte gehören ihm dann auch von dieser Folge. Und ich verabschiede mich auch wieder von euch mit den berühmten Worten: Let's go Giants, go Big Blue Germany, yeah.
Ja, erstmal danke, dass ich heute zu Gast sein durfte, dass ihr mich heute eingeladen habt. Hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und go Big Blue!